bist mit dem Stuhl so ein bisschen gefährlich auf dem einen Mikrokabel da.
Oh ja.
Und dann guck mal die Hälfte des Sounds durch.
Wir sind alle. Nee, deswegen nicht, Sebastian. Das weiß ich, dass das nicht sein kann.
Du hast doch von Tontechnik überhaupt keine Ahnung.
Hallo.
Ich habe
mal Praktikum im Tonstudio gemacht. Tonstudio im Bunker in Münster. Gott, war ich da jung.
Du warst noch jung.
Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Heute zu Gast Lucy Fricke.
Hier sind wir wieder, die Alphabeten, der Profi und der Prolet. Und heute ist Lucy Fricke am Start, die mir jetzt eine Zigarette gibt, beziehungsweise ich nehme sie mir. Das ist schön, Lucy. Gerrit, dem brannte noch eine Frage auf der Seele. Wir haben ja in der Pause kurz drüber gesprochen. Du liest über dich selber im Internet. Ich finde das erstmal großartig, dass du das so zugibst. Viele behaupten ja immer, dass sie das nicht tun. Aber Vanity Googling ist ja, glaube ich, ein sehr verbreiteter Volkssport. Und ich würde das auch ständig machen. Also in den Phasen, wo ich Platten veröffentlicht habe, ist ja dann auch nie so viel geschrieben worden. Aber ich habe natürlich nach jeder Kritik gesucht und mir das durchgelesen. Das ist ja klar.
Also ich finde, es gibt schon Leute, wo man sagt so, ja, die machen das. Und dann gibt es so Leute, wo man sagt so, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das wirklich nicht interessiert. Mhm. So, und bei dir, Lucy, würde ich sagen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du sagst, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo mich das auch nicht interessiert. Also ich freue mich sozusagen, dass ich da bin, wo ich bin. Und ich gucke mal, ob ich eine neue Idee entwickle. Und was da draußen passiert, interessiert mich nicht mehr. Und ich bin da auch so ein bisschen, was das angeht mit mir, jetzt ins Reine gekommen vielleicht sogar auch. Warum tust du es trotzdem?
Also zum einen, glaube ich, es wird aufhören, wenn das ganze Ding mal durch ist. So, ne? Also so in 2-3 Monaten ist es dann auch vorbei. Aber ich lese das auch, weil das mich interessiert. Und weil ich habe ja am Literaturinstitut in Leipzig studiert. Da gibt es immer diese Werkstätten. Und jeder Text wird eben von den ganzen Kommilitonen, die da sind, kritisiert. Und man lernt dabei unglaublich viel. Und ich lerne natürlich, wenn ich jetzt die Kritiken oder auch auf Instagram gibt es sehr, sehr viel tatsächlich, gibt es unglaublich viele Einträge zu dem Buch, was den Leuten gefällt und was ihnen nicht gefällt und so. Und das ist schon etwas, was ich so mitnehme und ich schreibe ja also nicht mehr nur für mich, so, sondern es gibt ja irgendwie auch das Publikum und die Leserinnen und das ist so für mich also einfach so auch zu realisieren, okay, was ist jetzt das, was die so mögen? Was ist das, was für die Leute, die es lesen, an dem Text funktioniert? Und was ich dann damit anfange, muss ich selber mal sehen, ob man ja so ein bisschen denkt, okay, jetzt habe ich den Bogen raus, jetzt werde ich es immer wieder so machen. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt.
Sie stellt im Prinzip die implizite Frage und beantwortet sie gleichzeitig in einer Tour. Wir müssen gar nichts machen.
Ja.
Ich moderiere mich selbst.
Die perfekte Gästin.
Clouseau hat letztens in so einer Dokumentation über Charterfolge gesagt, wenn man den Leuten hinterher hechelt, laufen sie weg oder irgendwie sowas.
Ey, Dieter Bohlen hat auf dem Prinzip der Marktforschung eine Weltkarriere aufgebaut.
Genau, ich sage auch nicht, dass das eine richtig und das andere falsch ist, aber es gibt da unterschiedliche Meinungen. Also vielleicht führst du den Gedanken mal aus. Also was glaubst du, welchen Einfluss kann dieses Feedback auf dein Schreiben haben beim nächsten Buch? Ist keine Fangfrage.
Nee, ich denke nach. Also es ist auch so, also eben diese, was ihr auch schon sagtet, diese vielen guten Sätze und diese kleinen Weisheiten und der Ton, dass die tatsächlich sehr gut funktionieren. Was jetzt für mich sehr beruhigend ist, weil es ist einfach die Art, wie ich schreibe. Und es ist unabhängig von der Handlung. Das Ganze, ne? Das ist so, das kann ich sozusagen bei jedem Thema irgendwie machen.
Vielleicht ein kleiner Aphorismenband als nächstes, ne?
Vielleicht, ja, ein Kalender oder so. Nee, es gab jetzt auch vor ein paar Monaten die Situation mit der Verlegerin, wir haben so ein bisschen über das nächste Projekt gesprochen und das ging so in meiner Vorstellung, also spielte dann schon in Istanbul und so und sie war plötzlich total entsetzt, weil was sie so raushörte, war ein politisches Kammerspiel. Und das war wirklich so dieses, um Gottes Willen, du darfst jetzt aber deine irgendwie 40.000 Frauen nicht mehr verlieren. Also so davon ausgehen, dass es sowieso ne, nur von, also ist es wahrscheinlich auch, es lesen mehr Frauen als Männer jetzt den Roman, was ich schade finde, aber das ist, funktioniert erstmal so über den Titel und Frauen lesen auch mehr als Männer. Und so. Aber ich sah mich dann auch irgendwie, ich hatte so dieses Bild, wie ich mit so einem Boot, wo so 40.000 Frauen, die ich jetzt nicht mehr verlieren darf. Und das ist so zum Beispiel, wo ich denke, also so will ich überhaupt nicht denken. Aber also diesen Marketinggedanken habe ich zum Beispiel gar nicht, dass ich denke, okay, jetzt darf ich die nicht mehr verlieren oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, damit unterschätzt man auch die Leserschaft. Ja? Also jetzt kann ich nicht, ja eben, warum nicht ein politisches Kammerspiel? Das kann doch trotzdem auch interessant und auch lustig und aufregend sein.
Gerade in der Türkei, ich meine, ich finde den Gedanken, ich möchte nicht sagen abwegig, aber wenn man in die Türkei fährt und die Rolle der Frau in der Türkei, es drängt sich ja geradezu auf, auch darüber zu schreiben, oder?
Ja, vielleicht, wobei ich jetzt in die Richtung gar nicht so gedacht habe. Ich lande dann immer doch bei weiblichen Hauptfiguren. Wo ich ganz am Anfang auch dachte, eigentlich würde ich gerne als Hauptfigur einen Mann haben. Also ich glaube, dass ich teilweise auch fast schon männlich denke oder so, so einen männlichen Humor habe oder so. Ja.
In welchen Situationen? Generell oder in bestimmten Situationen?
Ich würde fast sagen generell. Also ich bin halt doch so ein bisschen auch so ein, ja, so ein Kumpeltyp und nicht so, also in vielen Dingen gar nicht so weiblich oder so. Ich war ganz lange auch nicht mit Frauen befreundet, immer nur mit Männern eigentlich. Also es ändert sich so in den letzten Jahren, also seit ich Mitte 30 bin ungefähr, bin ich auch mit Frauen wirklich gut befreundet. Vorher immer nur mit Typen.
Ja, du hast aber, ja auch in dem Interview, Entschuldigung, mit dir ins Wort falle, diesen wunderschönen Satz bei Dennis
Scheck,
ich denke mal Schenk, aber er heißt Scheck.
Das war Heinz.
Heinz, ne? Die bringe ich mal irgendwie durcheinander, ich weiß auch nicht warum. Diesen wunderbaren Satz gesagt, ich kann saufen wie ein Loch, das muss man erstmal bringen. Da hast du natürlich auch mal sofort Sympathiepunkte bekommen.
Ja, nicht bei allen.
Meine Verlegerin saß wahrscheinlich zu Hause und dachte so, ach du Schande.
Nee, die fand super.
Achso, ja, aber nächster interessanter Punkt, Verlegerin, wer ist das denn jetzt, deine Verlegerin?
Ja, dazu kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil das jetzt ist.
Das ist ja in der Schwebe.
Ja, nee, darüber möchte ich auch gar nicht sprechen.
Okay.
Also gar nicht, weil ich irgendwas nicht sagen dürfte, sondern es ist eben alles, ist ja auch im Verlagswesen nicht unüblich, dass es so Unruhe gibt und Leute in den Verlagen wechseln. Und ich jetzt also quasi durch den Erfolg sehr viele Angebote habe von anderen Verlagen. Also es ist erstaunlich, wo ich gerade denke, ich könnte wahrscheinlich überall hingehen. Ja, aber ich werde.
Bist du dann so ein Typ, der dann eher, Entschuldigung, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber weil du gerade sagtest, ich bin so ein männlicher Typ manchmal auch, bist du dann so einer, der sagt, nee, wir sind durch dick und dünn gegangen, ich bleib dem treu, oder sagst du dann so, ach, das könnte auch eine Chance sein?
Ist das männlich?
Ich glaube schon, ich denke gerade an so einen Fußballspieler, der sagt so, jetzt habe ich diese Saison mal 25 Tore geschossen, jetzt gehe ich zu Bayern München, jetzt mal so ganz blöd gesagt.
Ach so, nee, ich glaube, ich bin eher so ein treuer Typ. Aber es ist halt die Frage, also jetzt in so einer Situation, wem oder was gegenüber ist man treu? Dem Verlag, der Verlegerin, dem eigenen Schreiben? Also wo liegen die Loyalitäten, ja, und wo, was ist das Wichtigste? Und das ist wahrscheinlich das eigene Schreiben tatsächlich. Also wo, zu welchem Verlag gehört mein nächstes Buch? Und dadurch, dass ich noch nicht mal die erste Seite fertig habe, kann ich das überhaupt nicht beantworten. Das wird sicher eine schwierige Entscheidung, weil also durch diese ganze Unruhe, die da jetzt entstanden ist, muss ich das auch, glaube ich, wirklich alles wieder einordnen. Und man geht viel Kaffee trinken und man geht viel essen und man redet viel.
Im Moment bist du ja noch, ich weiß nicht, in welchem Stadium das gerade ist, aber noch mit einer weiteren Bearbeitung des Textes beschäftigt. Es wird einen Film geben.
Es soll einen Film geben. Ich hoffe sehr. Das ist ja ein langer Finanzierungsweg. Aber wir sitzen jetzt am Drehbuch. Also es gibt eine Produzentin, eine Produktionsfirma. Es ist auch schon ein Sender mit dabei. Und die zweite Fassung vom Buch ist immerhin schon geschrieben.
Und das machst du auch?
Das mache ich mit einer Co-Autorin zusammen, die das auch inszenieren soll. Nana Neuel, das ist eine Regisseurin und Drehbuchautorin und Freundin.
Und war das der Plan von Anfang an, dass du das schreibst? Ist ja relativ ungewöhnlich, dass ein Autor oder eine Autorin das eigene Drehbuch schreibt. Und da kommt wahrscheinlich deine Erfahrung im Filmbusiness, spielt da positiv dir in die Karten? Oder ist
das? Ja, also ich habe sehr, sehr viele Drehbücher gelesen in meinem Leben. Mhm. Ich habe nie eins geschrieben zuvor, also außer einmal für einen Kurzfilm.
Du hast ja eben erzählt, du hättest dich mal beworben sogar, ne? Auf eine Drehbuchschule, für eine Drehbuchschule.
Ja, aber die haben mir eben gesagt, sie können schreiben, aber nicht plotten.
Den hattest du zum Glück.
Gehen Sie doch ans Literaturinstitut.
Aber vierten, jetzt kannst du sagen, so
Age. Und jetzt mal ist umgekehrt. Ja. Jetzt war ich also pflichtgemäß am Literaturinstitut. Und jetzt darf ich auch drehen. Nee, ich habe da total Lust zu und es macht mir auch echt Spaß. Also das Dialoge schreiben macht mir Spaß. Man muss natürlich das Denken ändern. Man muss eine andere, man muss halt eine Bildsprache finden. Ja. Ne? Also nicht mehr eine Sprachsprache, sondern wirklich in Szenen denken, in Bildern denken. Es fliegt wahnsinnig viel raus, was wehtut.
Wie gehst du da vor? Also genau dieses in Bildern denken und was kann man bebildern, was bleibt stehen, was kann man nicht bebildern, was fliegt raus? Wie gehst du da vor?
Na, erstmal nochmal das ganze Buch durchgehen, ja, und sagen, was kann raus, was muss man verkürzen. Und dann, ja, es klingt immer so blöd, aber wirklich einfach am Schreibtisch sitzen bleiben und tagelang sitzen bleiben, bis dieser Schalter umgelegt ist und man anders denken kann als in Literatur. Und das kommt durch, also bei mir kommen diese Sachen immer erst durchs intensive Arbeiten. Also wenn ich mehrere Stunden am Schreibtisch sitze, dann fängt das Denken überhaupt erst an. So, und es ist nicht dieses, ach, ich lehne mich mal zurück und warte so auf Inspiration oder so. Das, so läuft es nicht. Es ist wirklich so ein konzentriertes Dransitzen und nicht aufstehen.
Und hast du da so schon so Wunschschauspieler oder wirst du ins Casting involviert sein? Oder ist das von vornherein, das ist ja eigentlich, glaube ich, so der Albtraum einer Produktionsfirma, wenn dann die Autorin oder der Autor
alles besser weiß.
Alles besser weiß und sagt, nein, das darf doch auf keinen Fall Til Schweiger sein.
Jetzt in dem Fall ist es so, dass also Produzentin und Regisseurin sagen, unbedingt musst du beim Casting dabei sein und bei der Motivsuche und bei allem, wo ich sage, seid ihr euch sicher? Ja, das werdet ihr noch bereuen.
Aber es ist ein Traum.
Ja, und eigentlich ist es natürlich total toll, dass die mich dabei haben wollen. Also sei es, was das Casting angeht oder die Drehorte, alles.
Weil das ist ja etwas, worunter die Drehbuchschreiber in Deutschland vor allen Dingen ja stark leiden, dass sie eigentlich nur Rohmaterial abliefern und dann kommt die Produktionsfirma oder der Regisseur und macht da was ganz anderes draus und am Ende hat man nichts zu melden.
Richtig, ja. Das habe ich auch versucht, in diesen ganzen Gesprächen mit Produzenten eben so ein bisschen rauszukriegen, wie weit wollen die mich mit drin haben. Und ich meine, ich wollte es unbedingt machen, weil es mich einfach interessiert, weil ich Lust drauf habe und weil ich auch denke, es wäre schon toll auch, also nur vom Romane schreiben ist auch das Existieren schwierig. Also da vielleicht nochmal so einen Fuß in die Tür zu kriegen und Drehbuch zu machen. Also einfach auch mal was Neues zu machen.
Ja, klar.
So, ne? Und naja, das ist jetzt, Schauspielerinnen habe ich so konkret gar nicht vor Augen. Ich denke halt immer nur, was sie nicht sein sollten. Also es sollten keine Stars sein, die man schon mit irgendwas anderem verbindet. Hm. Sondern eher so Frauen, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Was eben gar nicht so einfach ist, weil die sind ja so um die 40, ja, und welche wirklich großartigen Schauspieler hatten mit in dem Alter noch nicht so ihren Durchbruch. Und so.
Ja.
Ich gucke auch viel am Theater, wer da so Gutes ist. Und ich denke immer, gut, das müssen irgendwie so sehr patente, coole Frauen sein, aber auch so ein bisschen, klar, die haben ja so ihre Macken und sind so ein bisschen angeschlagen und ja, auch so in der Vorstellung wirklich nicht so diese wahnsinnig hübschen Frauen mit tollen Körpern und so, weil das sind die nicht, ne? Das sind halt nicht so die, ja, die Wahnsinnsbräute, so.
Und gab es da in den Gesprächen, in den Verhandlungen mit verschiedenen Produktionsfirmen dann auch so absurde Vorstellungen von irgendwelchen Leuten, die da halt so ein glossy und die Frauen jünger machen wollten und vielleicht sogar gleich Stars im Portfolio hatten, wo sie meinen, das muss doch die und die spielen.
Nee, weil sowas haben. Auch, das kommt tatsächlich viel später. Ne? Ja. Also das kommt, glaube ich, wenn du ein Drehbuch hast und auch annähernd so eine Finanzierung und so. Also das hat mir jetzt keiner gesagt, wie er das besetzen würde, weil es einfach in diesem Prozess später ansteht, glaube ich, die Castingfrage. Ja. Und es war aber schon so ein bisschen so, ja, in welche Richtung geht das? Und naja, und ich weiß nicht, es ist so dieses, also wo ich halt immer dachte, das ist so schön jetzt, also auch am Erfolg ist das Schönste, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite.
Ja, das ist
und das ideal, entspannt, ne? Halt total. Und ich kann einfach denken, okay, man verbringt ja auch unglaublich viel Lebenszeit miteinander dann. Mhm. Man trifft sich, man telefoniert, man schreibt ein Buch zusammen. Ja, das sollten schon Menschen sein, die ich wirklich mag.
Schön. Ist denn jetzt dadurch auch so ein bisschen der Druck gestiegen so für das nächste Projekt? Also hast du auch so ein bisschen, oh Gott, jetzt mal so küchenpsychologisch gefragt, hast du ein bisschen Angst, oh Gott, hoffentlich zerrieselt mir das nicht wieder alles zwischen den Fingern so in 2-3 Jahren? Also ist mit dem auch gleich so eine neue Sorge entstanden, dass das auch wieder vorbei sein kann?
Ja, ich gehe, glaube ich, eher davon aus, dass das dann wieder vorbei ist.
Ehrlich?
So, ja, also ich habe nicht so ein, also dieses Ding mit Druck, habe ich nicht. Ich auch mal denke, es wird so inflationär benutzt auch, ne? Also Leute stehen ständig irgendwie unter Druck und also unter so einem Erfolgsdruck oder das ist irgendwie, also das finde ich tatsächlich ein bisschen albern so. Also da gibt es wirklich wichtigere Dinge, als jetzt darunter zu leiden, dass man irgendwie gerade einen Lauf hat. So. Nee, es macht mir also im Moment überhaupt keine Sorge. Also es ist so ein, ich freue mich eigentlich eher drauf und ich weiß, das nächste Buch wird es leichter haben. Also es wird von Kritikern eh in die Hand genommen. Es wird auch von Buchhändlern sowieso bestellt. Also all diese Sachen, die ansonsten sehr schwierig sind, ne, dass man überhaupt die Chance hat, sichtbar zu werden, das ist natürlich leichter geworden. Und das finde ich erstmal extrem gut. Und es ist eher so, dass ich mich wirklich drauf freue, auf endlich wieder schreiben und auch was anderes schreiben, was Neues machen. Und
aber läuft das im Kopf jetzt so mit, eine Verfilmbarkeit mitzudenken? Das wird dann in der Türkei gedreht, vielleicht mit Fatih.
In Töchter steht es ja lustigerweise drin, ne? Auf der einen Seite, da reden die Mädchen ja drüber, ne? Also die Frauen, Entschuldigung. Da reden die Frauen ja drüber, so Thelma und Louise-mäßig oder so Chick-mäßig, also hast du es ja fast reingeschrieben.
Ja, weil ich natürlich wusste, dass das kommen wird. Also, dass die Leute sagen, das ist ja wie Thelma und Louise oder so. Was es ja ganz und gar nicht ist. Es sind halt einfach nur auch zwei Frauen in einem Auto.
Das reicht doch.
Nee, aber wie heißt das? Intertextualität? So dieser Verweis auf andere.
Du hast studiert. Da kann ich nicht mitreden. Dr.
Ja, Gerrit. Da gibt es hin und wieder so Anspielungen auf andere Filme oder auch Romane. Ja. Nee, aber das Mitdenken, das habe ich jetzt auch bei dem Buch nicht gemacht. Ne? Also ich habe nicht gedacht, oh, das lässt sich ja gut verfilmen. Und ich finde auch, das ist jetzt nicht, also ich höre das oft eigentlich zu allen Büchern, das lässt sich ja total gut verfilmen. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass das auch als Kompliment gemeint ist. Ansonsten kenne ich das wirklich, also ich lese das auch in Zeitungen, das ist ja wie ein Sat.1-Movie und so. Das ist dann immer nicht so schön, ne? Also wieso schreibt sie keine Drehbücher? Und das ist aber, wenn man sich das genauer anguckt oder überhaupt anguckt, merkt man auch, dass ganz, ganz viel, also in allen Büchern spielt immer nur im Kopf der Figuren. Und das ist ganz, also der ganze Humor ist in den Gedanken und also nicht der ganze, aber es gibt, also 90% würde ich sagen, ist wirklich einfach Sachen, die du eigentlich nicht verfilmen kannst, weil es ein Off-Text ist.
Absolut. Oder so. Die Lieblingssätze kannst du schwer verfilmen, völlig richtig.
Und die musst du jetzt alle in den Dialog übertragen irgendwie? Oder?
Na, das fällt natürlich nie, eben nicht. Sondern ich glaube, dafür muss man dann Bilder finden. Also dass dieser Humor vielleicht auch möglicherweise in der Ausstattung ist oder im Hintergrund, weißt du, oder im Spiel oder so. Mhm. Also dass das gar nicht mehr gesprochen wird, sondern sich anders darstellt. Das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt gerade dran arbeite.
Dran sticke.
Aber klar, die ganzen Sätze kannst du nicht retten. Und dann ist mir auch aufgefallen, die sitzen die ganze Zeit. Ne? Es passiert zwar unglaublich viel, aber die sitzen im Auto, die sitzen in der Taverne, die sitzen am Tresen. Die bewegen sich überhaupt nicht.
Nur als das Auto eine Panne hat, da stehen sie endlich auf. Ja. Ha, ich freue mich drauf. Also ich
freue mich auch drauf.
Filmproduktion ist wer?
Heimatfilm in Köln.
Ja, kann nichts schief gehen.
Ja, kann natürlich alles schief gehen, aber...
Es hat noch immer Jod gegangen. So ähnlich.
Ja, du bist jetzt an so einem Punkt, 4 Romane geschrieben und mit dem 4. kam der große Durchbruch. Der erste, sagst du, war ein Flop. Roman 2 und 3, war das ein stetiges Bergauf oder hast du irgendwann so gedacht, okay, so langsam wird es ernst beim 3. Roman?
Na, ich habe tatsächlich mit jedem Buch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also im Sinne von mehr Kritiken, mehr Leser, mehr Lesungen auch. Also es ist so, ich habe wirklich jede Stufe genommen. So, also da ging jetzt nichts schnell oder so. Also ich meine, mein erstes Buch erschien vor über 10 Jahren.
Ja.
Und das ging langsam, was für mich ganz gut ist. Also ich denke manchmal so, ich wäre damit nicht klargekommen, wenn das Debüt so erfolgreich wäre. Dann wäre ich vielleicht jetzt auch irgendwie... ein selbstverliebtes Arschloch oder so, das weiß ich nicht. Aber so war es für mich ganz, ganz okay. Und auch, dass es jetzt doch noch passiert ist. Also sowas wie ein Durchbruch. Ne? Mhm. Ich meine, man hört das ja, also angeblich war mein zweiter Roman schon Durchbruch. Ne? Und man denkt ja, was ist eigentlich ein Durchbruch? Also was merkt man den wirklich?
Blinddarm kann durchbrechen.
Ja, das war weniger schön.
Ja, ne? Absolut. Mhm. Man muss gerade gestern noch gehört und heute mehrfach drüber gesprochen, man muss immer weiter durchbrechen. Der schöne Track im Absolute Giganten, gesungen von Dirk von Lotso. Mhm. Supernummer zum Beispiel, um mal hier mit Tokotronic und Dirk meinen Frieden zu machen. Habe ich gestern noch auf der Autofahrt angemacht, weil wir über Absolute Giganten gesprochen haben.
Ich gucke regelmäßig die Kneipenszene, wo Florian Lukas ausrastet. Ist nach wie vor.
Die Kicker? Beim Kickern?
Nee, oder? In der Kneipe, wo Gustav Peter Wöhler den Kneipier macht.
Du bist ja ein echter Fan.
Ey, ich finde die Szene ist da wohl auch echt großartig, oder?
An dem Film hat mich nicht viel gestört. Nur der Schluss, wo sie da liegen und. Kommt es als Off-Text sogar oder sagt er es? Du hast es vorhin nochmal angerissen, dieses...
Nee, das ist im Aufzug. Egal, wir verfransen uns.
Wir verfransen uns.
Das liegt am Wein.
Nee, das glaube ich nicht, das ist üblich. Das passiert auch morgens um 10.
Ich hatte noch ein paar Gedanken, die habe ich jetzt vergessen. Macht nichts.
Wir können ja schneiden, wir können ja so peinliche Stille können wir ja gut rausschneiden.
Zum Glück. Zum Lektorat hatte ich noch eine Frage. Ja. Weil das ist ja, wir hatten Matthias ja auch schon als Interviewgast und das war ja auch eine besondere Situation. Willst du darüber sprechen? Mhm. Weil Matthias und du, ihr habt euch ja schon seit dem ersten Buch, das er auch lektoriert hat, quasi angefreundet. Was heißt quasi, ihr habt euch angefreundet und er hat deinen Weg begleitet. Habt ihr eigentlich gemeinsam zeitgleich studiert?
Nee, wir haben uns in Leipzig nicht kennengelernt. Ach so. Also als ich dort anfing, war er schon fertig.
Ja. Und er hat Töchter mit dir quasi privat lektoriert. Wie kam es dazu?
Na, das war so ein Lektorat, was im Verlag nicht wirklich funktionierte, so aus verschiedenen Gründen. Und
die verschiedenen Gründe dann, interessieren uns natürlich.
Zum einen war es tatsächlich Zeit, die nicht wirklich da war. Auch ich fühlte mich so im Lektorat nicht richtig verstanden. Das Gefühl, der Text ist da nicht so an der richtigen Stelle, sage ich mal. Und Matthias war eben sofort da. Also der hat mein erstes Buch lektoriert, mein zweites so zur Hälfte, also so ein grobes Lektorat gemacht. Und dadurch, dass wir so gut befreundet sind, ist er auch derjenige, mit dem ich halt über das rede, was ich schreibe. Also Matthias ist so derjenige, der weiß, was mich umtreibt, der auch weiß, was ich sonst lese, welche Autoren mich gerade begeistern und wo ich so hin will. Und der hat die Fähigkeit, also einen Text, also zumindest von mir zu lesen und wirklich zu wissen, was ich eigentlich sagen will. Und der versteht das teilweise mehr als ich selbst. Ja. Und das ist natürlich ein ganz großes Geschenk. Also so ist es auch, den möchte ich auch nie wieder gehen lassen. Also als Lektor nicht und als Freund auch nicht. Ne? Aber es ist so ein, Das ist wirklich großartig, wenn man jemanden hat, der die eigenen Gedanken verbessert und nochmal einen anderen Dreh reingeben kann, aber immer in die richtige Richtung.
Das finde ich hochinteressant, weil ich jetzt spontan denke, dass ja manchmal so eine gewisse Distanz auch gut sein kann. Und dass, wenn man sich sehr nahe ist, das ja auch Gefahren birgt.
Ja, die einzige Gefahr ist, glaube ich, sich zu streiten. Und dann verliert man nicht nur den Lektor, sondern auch den besten Freund. Das wäre doof. Das wäre sehr bitter. Ansonsten ist die Gefahr eigentlich nicht so, weil ich finde, dass kaum etwas so viel Vertrauen erfordert wie ein Lektorat. Also wenn man sich so, also auch als Autorin ja so öffnet und so nackig macht, also mit einem Text, der noch nicht komplett vollendet ist, der nicht druckreif ist. Man ist ja an jeder Stelle eigentlich angreifbar, verletzbar. Man ist auch total aufgeregt. Und man, also dieser Moment, wo man das zum ersten Mal jemandem zeigt, das ist so ganz, ich weiß gar nicht. Ich finde das eigentlich tatsächlich irgendwie furchterregender als Sex oder so. Also dieses, man ist so ganz, man zeigt sich halt sehr intim irgendwie. Und da finde ich das angenehm, dass es wenig Distanz gibt. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Geschmacksfrage auch, ne? Wie man das möchte. Also es gibt auch sicher Autoren, die sagen, ich möchte mit meinem Lektor ansonsten überhaupt nichts zu tun haben. Das ist auch davon abhängig, wie man schreibt. Und ich schreibe halt auch doch relativ persönlich. Ja, und da ist er natürlich derjenige, der das ganz anders einordnen kann. Und er ist derjenige aber auch, der die Distanz haben muss. Ja, also der den Text nicht mit mir unbedingt vermischen darf, sondern er muss den Text als Text sehen. Ob er jetzt von Lucy ist oder von Sebastian oder so, das ist, also er muss eigentlich dieses Kunststück vollbringen, ich nicht.
Ja. Also eigentlich ist ein vertrauenswürdiges Lektorat ist im Prinzip wie Sex mit Liebe.
Nur ohne Sex.
Ja, das ist Liebe.
Cybersex mit Liebe. Nee, Gott, jetzt verfahren sie wir uns.
Ja, ich habe damit angefangen, mit dem Vergleich.
Den habe ich auch auf die Schnelle nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, ehrlich gesagt.
Es geht darum, sich tatsächlich zu öffnen und sich auch an verletzlichen Stellen zu zeigen, ja. Was man in einem Text macht.
Sex ist auch immer peinlich, also eigentlich, ne, wenn man es sich mal so...
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein schiefer Vergleich. Ich wollte jetzt Lektorat auch nicht mit Vögeln vergleichen oder so. Ne?
Oder
es ist schon noch was anderes.
Mit Kühen vielleicht?
Man sollte Apple nicht mit Birnen vergleichen.
Das schneidet ihr dann raus.
Das schneidet alles raus.
Was mir eben noch einmal gesagt ist, der weiß auch, welche Autoren du gerade liest und toll findest. Das habe ich mich tatsächlich eben gefragt. Du hast gesagt, wenn du so natürlich für das Hamlet-Festival musst du so ein bisschen immer auf der Höhe sein. Wer macht gerade was? Ist es nicht manchmal auch hinderlich, wenn man sehr viel zeitgenössische Literatur liest, weil es ein bisschen vielleicht auch manchmal unbewussten Einfluss wird? Also möchte man nicht in einer bestimmten Zeit eigentlich gar nichts mit Literatur von außen zu tun haben, weil es vielleicht was mit einem macht, was man in dem Moment gar nicht möchte? So möchte man sich nicht dann irgendwann auf sich selbst und sein eigenes Schreiben konzentrieren?
Ja, habe ich gerade heute nämlich Dörte Hansen gelesen, die jetzt ihr zweites Buch geschrieben hat. Und die meinte noch, sie wollte so gerne Ulysses unter Leuten lesen, aber das ist ja auch so eine Dorfgeschichte. Und sie hat ja auch so eine Dorfgeschichte wieder geschrieben. Das hat sie sich extra aufgespart, weil sie Angst hatte, davon beeinflusst zu werden.
Ja, gibt es. Also ich habe auch, aber es ist gar nicht so, dass ich davon beeinflusst werde, sondern dass es so ein bisschen nervt. Ja, also wenn ich selber schreibe, lese ich nicht gern.
Genau,
also
das meine
es ist
ich.
So ein, weil ich gar nicht aus meinen Gedanken rauskommen möchte und weil ich nicht unbewussten Stil übernehmen will. Das passiert aber nur bei Büchern, die so intensiv sind. Also ich hatte das mal mit Berlin-Alexanderplatz zum Beispiel. Das ist ein so starker Stil, dass es ganz schwer ist, dann nicht so zu schreiben. Ja. Und dann ist das andere, wenn ich zum Beispiel im Lektorat bin, was ja auch über Monate geht, dann kann ich gar nicht lesen. Also ich bin quasi nicht in der Lage, einen Roman zu lesen, weil ich bei jedem Satz denke, da könnte aber auch anders. Und ich bin dann halt so streng, dass ich überhaupt nicht in so einen Lesefluss reinkomme. Und sonst ist das, klar, diese Beschäftigung irgendwie mit den Kollegen eher so, dass ich sehr stark merke, was es nicht gibt in der jungen deutschsprachigen Literatur. Und da, dass ich oft dasselbe vermisse oder so und das dann vielleicht auch extra mache.
Ja.
Letzte Frage von mir vielleicht noch dazu, weil du eben auch sagtest, dass deine Verlegerin meinte, oh Gott, du verlierst jetzt die 40.000 Frauen mit einem Istanbul-Buch. Gibt es da manchmal auf der Ebene schon auch diesen Vergleich zur Popmusik, dass man sagt, so diese zeitgenössische Literatur aus Deutschland sind im Prinzip so wie Popsongs, das sind so Varianten eines Hit-Prinzips, also oder versuchst du schon auch immer irgendwie was Neues zu schaffen und worin besteht das Neue dann?
Ich glaube, so richtig verstanden habe ich die Frage jetzt nicht.
Nee, ich habe sie im Kopf habe ich sie auch anders beantwortet. Ich habe also in der Musik.
Du meinst, ob ich immer wieder jetzt dasselbe mache und immer wieder dasselbe Thema?
Nee, nicht variiere. Du persönlich, sondern ob man vielleicht gar nicht anders kann, dass wenn man diesen Kanon hat, diesen zeitgenössischen gerade, wenn sozusagen jeder Mensch zwischen 25 und 45 über das Leben schreibt, dass am Ende das eben auch nicht mehr sein kann als verschiedene Varianten ein und desselben Problems. Also worin besteht sozusagen der Ansatz für dich, da auch immer wieder was Neues rauszukitzeln? Wie kann man das schaffen?
Ich glaube, du meinst sowas wie, dass es eine Zeit lang irgendwie ganz viele Berlin-Romane gab, die alle mit ähnlichen Hauptfiguren
ja, oder Medienjobs oder irgendwie, so, ja. Wir müssen noch raus. Oder?
Jetzt ist das Dorf gerade ganz groß, ne? Seit ein paar Jahren.
Ich kann das ein bisschen schwer beantworten, weil ich glaube, ich so gar nicht denke, sondern ich glaube, ich finde mein Thema so, indem ich einfach so in mich hineinhöre, was ist das, was mich gerade beschäftigt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch das Interessante, dass man gar nicht so besonders und so speziell ist. Also wie Menschen sich dann doch ähneln in ihrer Einsamkeit und wie sich Wunden ähneln und woran man leidet, woran man scheitert. Das ist ja gar nicht so besonders. Ja? Und das dadurch kriegt halt eine Geschichte vielleicht auch je persönlicher und je offener sie erzählt wird, was universell ist.
Ja. Genau das meine ich. Aber das ist ja auch also im Prinzip... Man könnte ja auch sagen, dass das Neue entwickelt sich durch meine persönliche Sichtweise. Wenn du jetzt sagst, je persönlicher ich das formuliere, desto universeller wird es, vielleicht wäre das Gegenteil. Aber im Prinzip ist es genau das, was ich meine. Also man hat so vielleicht die gleichen Sorgen, man hat die gleichen Ängste, die gleichen Wunden. Es ist ja gar nicht so einfach, da immer das ein bisschen auch anders zu machen.
Ja, das ist halt so der eigene Reiz, ne? Dass man, glaube ich, also ich zumindest jetzt mit jedem Buch irgendwie einen anderen Zugang finden möchte und... Und außerdem bedeutet das natürlich, aber ich glaube, es ist für jeden, der künstlerisch arbeitet, man braucht ein intensives Leben und man braucht dann auch vielleicht mehr Wunden.
Wir brauchen alle viele Wunden.
War schön, dass du hier warst. Es könnte noch stundenlang weitergehen. Du musst jetzt zu einer Preisverleihung, wo du in der Jury warst. Dazu noch ein Satz.
Ich gehöre zu denen, die keine Preise gewinnen, sondern sie vergeben mittlerweile. Also ich sitze in drei Jurys in diesem Jahr. Einmal für einen Theaterpreis beim Open Mic, den ich selber 2005 gewonnen habe. Da bin ich jetzt in der Jury.
Interessanterweise zusammen mit Dagrun Hinze, wie wir im Vorgespräch erfahren haben.
Genau.
Die letzte Woche war ich zu Gast. War.
Also nicht in der Jury, sondern wir haben damals zusammen gewonnen.
Ja, genau.
Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst. War ein super Gespräch. Ich habe wieder ganz viel gelernt.
Das ist ja auch der Grund, warum wir das hier machen. Das ist so unser privates Podcast-Kolleg. Wann hat man schon mal eine Bestseller-Autorin im persönlichen Gespräch auf der Couch sitzen?
Also, der Mann ist Therapeut.
Da liegen eine Menge Bestseller-Autoren.
Lucy, schön, dass du hier warst.
Danke. Tschüss.